Ich habe mich heute mit Elke Vogelsang unterhalten. Elke arbeitet seit 10 Jahren selbstständig als Fotografin und ist spezialisiert auf die Hundefotografie bzw. Haustierfotografie im Allgemeinen. Seit einigen Jahren arbeitet sie fast ausschließlich mit Unternehmen, darunter Pedigree, Fujifilm und Fluff und Tuff. Außerdem wurde sie und ihre Bilder bereits in vielen großen Magazinen veröffentlicht, unter anderem dem Times Magazine, dem National Geographic und der Zeit. Wir haben aber nicht nur über ihre Arbeit mit Hunden gesprochen, sondern auch, wie man seine Fotografien an den Mann bringt, was es bedeutet, selbstständig zu sein und natürlich auch über ihr neues Buch Workshop Hundefotografie, welches erst am 20. Februar herausgebracht wurde. Ich hoffe, ihr könnt genauso wie ich einige wertvolle Tipps und Informationen aus dem Gespräch herausziehen und wünsche euch jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Wann ist denn dein Buch rausgekommen?
Eigentlich. Am 20. Februar.
Ah, so frisch ist es noch.
Ja.
Ja, sehr gut. Also haben wir eins der ersten Exemplare hier.
Ja, genau.
Ja, ich habe auch mal reingeguckt. Also es ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr vielseitig. Das hätte ich nicht gedacht. Das hat mich ein bisschen überrascht sogar, also positiv, dass ich gesehen habe, ne, dass du dann halt so viele verschiedene Themen behandelst und aber auch halt relativ knackig, also ne, zum Thema irgendwie Studio Blitz oder Dauerlicht oder vor Schwarz oder so, ne? Das finde ich ganz gut, dass du das so vielseitig gemacht hast und dann aber jedes Kapitel relativ knapp, sodass es halt einfach zu verstehen ist und dass man auch genug Input kriegt, aber dass das jetzt nicht zu viel drumherum ist.
Ja, ich hoffe halt, dass jeder Informationen mitnehmen kann. Es richtet sich natürlich vorrangig, denke ich, an Anfänger und ambitionierte Hobbyfotografen, aber ich denke mal, so ein Blick hinter die Kulissen ist auch für andere nochmal richtig interessant und es soll halt auch einen Haufen Motivation geben mit den Workshops.
Wie lange saßt du da dran? Also schreibst du da jetzt schon seit Jahren dran oder ist das so ein...
Nee, das war ganz cool. Der Verlag hat mich kontaktiert letztes Jahr im Februar oder im März, also gerade als dieser Corona-Lockdown da anfing. Und dann habe ich 3 Monate während dieses Lockdowns dieses Buch geschrieben. Da hatte ich natürlich schön was zu tun und konnte mich ablenken. Also ich glaube, es waren halt einige wenige Monate. Ganz genau habe ich das jetzt gar nicht im Blick, aber also ja, 4 Monate vielleicht.
Ja, aber gibt es bestimmt Leute, die hatten weniger zu tun. Also, oder hatten irgendwie ein Problem mit Langeweile oder so, aber das scheint dann hier nicht so der Fall zu sein.
Ja, ich konnte mich dadurch natürlich super ablenken von dem ganzen Elend, das war klasse.
Also du hast das, okay, nochmal kurz über dich vielleicht ein bisschen mehr. Wie lange fotografierst du schon?
Ich, also an sich schon recht lange, wenn man so möchte, aber in Analogzeiten damals habe ich immer nur hier und da sporadisch mal die Kamera rausgeholt und wollte besser werden. Und dann habe ich den Film abgeholt und habe gemerkt, das war doch wieder nichts. Und dann habe ich die Kamera wieder für lange Zeit zur Seite gelegt. Und so habe ich das also wirklich nur schwierig gelernt. Und dann hatte ich eine recht anstrengende Zeit, so familiär mit kranken Familienangehörigen. Und da wollte ich dann so ein bisschen was für mich machen. Und mein Hobby Fotografie, das ich halt nur so sporadisch machte, ein bisschen mehr als Ausgleich, also wieder aufnehmen. Und das war Ende 2009. Am 01.01.2010 wollte ich so ein Bild pro Tag Projekt starten. Und dann kurz vorher habe ich meinen Mann bewusstlos in der Badewanne gefunden. Und der hatte eine Hirnblutung. Und so kam ich durch... Tja, also dadurch, dass ich die Fotografie als so ein Ausgleich und so ein Versuch, so ein bisschen Normalität aufrechtzuerhalten, für mich entdeckt habe, dann letztendlich irgendwann zur Fotografie als Beruf, weil ich da halt dann den Mut gefunden habe, mein Leben da so ein bisschen umzukrempeln. Mein Mann hat sich Gott sei Dank wieder richtig gut berappelt, hatten wir Riesenglück. So, aber die Fotografie blieb. Also ich mache das halt intensiv seit dem 01.01.2010, wenn man so möchte. Und 1,5 Jahre später habe ich ein Gewerbe als Fotografin angemeldet.
Ja, sehr interessant. Was hast du vorher gemacht, beruflich?
Ich war technische Übersetzerin, freiberuflich tätig. Ich habe technische Handbücher vom Englischen ins Deutsche übersetzt, was so ein richtig unkreativer Job ist. Auf jeden Fall sollte man jetzt nicht anfangen, da zu versuchen, kreativ zu sein. Und das ist ein guter Job, klar, aber es ja, die Fotografie hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich so über die Jahre, jetzt dieses Jahr feiere ich ja sozusagen 10 Jahre Fotografiegewerbe. Über die Jahre habe ich dann diesen Übersetzerjob langsam ausgeschlichen und bin jetzt so seit 3 Jahren gerade mal so hauptberuflich als oder ja, mittlerweile einzig und allein als Fotografin tätig.
Wie sieht es mit der Selbstständigkeit? Also Selbstständigkeit ist ein großes Thema und ist auch für viele ein sehr heikles Thema, weil es ne, mit Existenzängsten zu tun hat. Und ist es, war das bei dir jemals ein Thema? Also in den 10 Jahren, wo du jetzt selbstständig als Fotografin arbeitest, hast du da irgendwann den Moment, wo du gezweifelt hast oder wo du so ja, das Gefühl hattest, vielleicht ist es doch nichts, vielleicht sollte ich doch lieber wieder einen normaleren Job annehmen?
Es ist natürlich sehr viel anstrengender als ein Angestellten-Dasein. Man steckt da sehr viel mehr Zeit rein, gerade natürlich bei so einem kreativen Beruf. Bei meinem Übersetzerjob als Freiberuflerin, da habe ich das überschaubarer gehabt. Da hatte ich so meine Wörter im Monat, die ich schaffen musste, um meinen monatlichen Einnahmen zu haben, und danach hatte ich Feierabend. Und bei der Fotografie, da setze ich dann doch teilweise ungesund viel Zeit rein. Aber es macht mir halt auch fürchterlich Spaß, deshalb möchte ich nichts anderes mal machen und ich möchte auch tatsächlich nicht mehr angestellt sein. Ich war früher irgendwann bis 2005 angestellt und ja, das kann ich mir tatsächlich nicht mehr vorstellen. Da nehme ich auch den Stress in Kauf, absolut.
Sehr interessant. Also ich kann so halb bin ich so im Thema und halb habe ich so dieses Gefühl, dass ich so ein bisschen so, okay, ja, ich habe doch Respekt davor, dass wirklich, dass man zu 100% auf den eigenen Beinen stehen muss. Vor allen Dingen, weil es ja irgendwo auch ein Thema ist, man muss ja nicht nur, es geht ja nicht nur um die Fotografie, um die Arbeit an sich, sondern es geht um die ganze Vermarktung drumherum, die du scheinbar ja sehr gut irgendwie gemeistert hast, weil du jetzt, also du warst, wurdest ja zwischendurch in vielen Magazinen gefeatured, hast große Kunden wirklich in der Industrie auch. Wie ist es für dich, wenn du halt, ja, wenn du überlegst, dass du halt irgendwie nicht nur Fotografin bist, sondern irgendwo auch Fulltime im Marketing für dich selber arbeitest und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch noch irgendwo die Buchhaltung machen musst? Also dieses ganze Paket, was da drum herum kommt, neben der Fotografie, so, das ist ja auch ein Riesenaspekt dann.
Ja, also ich habe zum Beispiel einen Steuerberater, was mir super wichtig ist, weil das etwas ist, was ich ganz schrecklich finde und das stellt mein Hirn ab und der macht so ziemlich alles, was Steuern angeht für mich, Gott sei Dank. Und da ist wichtig, dass ich das Geld für den auch reinhole und meine Webseite zum Beispiel lasse ich machen. Und ich habe da durchaus lange Jahre dran gearbeitet, dass ich mich auch vor Herausforderungen stelle. Zum Beispiel hätte man mir jetzt früher gesagt, dass das irgendwann mal so ist, wie es jetzt ist, hätte ich das niemals gedacht. Es war wirklich ein langsamer Weg und dadurch, dass mir das so viel Spaß gemacht hat, habe ich da aber auch viel Zeit reingesteckt und habe oft gedacht, oh, da wird überhaupt nichts draus. Du schreibst hier einen Artikel nach dem anderen, egal welcher kleine Blog auch gefragt hat, kannst du uns einen Artikel schreiben? Und natürlich freut man sich riesig darüber, aber dann sitzt man doch wieder bis nachts neben seinem Übersetzerjob und neben dem Versuch, die Fotografie in Gang zu setzen und schreibt bis nachts dann wieder einen Artikel. Und man merkt gar nichts, es scheint dann so im Nichts zu verlaufen und das kann auch schon richtig frustrierend sein. Aber irgendwie habe ich das halt durchaus ganz gut hingekriegt, über die Jahre durch dieses Engagement wirklich so nach und nach was aufzubauen. Und ja, das ist so Glück, von Glück kann man da echt nicht so richtig reden. Es ist schon viel Zeit und wirklich Ausdauer und ja, jetzt nach 10 Jahren kann ich tatsächlich sagen, Mensch, super, dass du das durchgehalten hast. Das macht richtig Spaß. Ich habe mir das mittlerweile so ausgerichtet, dass ich nur noch das mache, was mir tatsächlich Spaß macht, in gewisser Weise. Ich habe früher auch halt anderes fotografiert, wie zum Beispiel Hochzeiten, die auch toll waren. Das muss ich sagen. Ich hatte tolle Brautpaare und ich habe tolle Erinnerungen daran, aber ich bin eigentlich ein recht nervöser Mensch, was sowas angeht. Und also einen Tag vorher konnte man mich in eine Ecke stellen, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, warum tust du dir das an?
Hochzeit ist auch ein ganz schwieriges Thema, weil du ja ganz viel falsch machst. Also das ist so der Tag für die beiden, ja. Und du darfst das auf keinen Fall vermasseln, genau, weil sonst, genau. Also wenn du schlechte Fotos von dem wichtigsten Tag in deren Leben machst, dann ja, das in der Hochzeitsbranche, da kannst du sehr schnell sehr gut untergehen auch, weil wenn du einen Auftrag verkackst, dann ist nicht mehr.
Also, genau, also Vorbereitung ist alles und ich bin immer extremst vorbereitet. Ich habe immer das Gefühl, ich bin doch noch nicht vorbereitet genug, aber letztendlich bin ich doch, glaube ich, recht penibel und habe dann natürlich 3 Kameras mit und diverse Speicherkarten und doppelte Kartenslots und was weiß ich. Ich gehe in vielen immer auf Nummer sicher und wenn ich so meine Vorträge gehalten habe, und auch das hätte man mir das vor ein paar Jahren gesagt, dass ich da vor ein paar hunderten Leuten stehe und irgendwelche Vorträge halte, das hätte ich niemals gedacht. Aber dann bin ich halt vorbereitet, dass eigentlich nur noch ein spontaner Gedächtnisverlust zum Chaos führen könnte. Der kleine Panik-Johnny in mir denkt aber, oh Gott, hoffentlich hast du keinen spontanen, kompletten Gedächtnisverlust. Aber nein, diese Vorbereitung ist wirklich super, super wichtig. Und ja, letztendlich auch zu versuchen, das zu tun, was einem richtig Spaß macht. Und auch wenn man jetzt vielleicht mal keine Aufträge hat oder so, weiter zu fotografieren für sich selber und auch immer noch so ein bisschen zu versuchen, den Gefallen natürlich an der Fotografie zu behalten. Irgendwann habe ich halt dann sowas wie die Hochzeiten dann beiseite gelegt. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und mich immer mehr auf die Tiere halt konzentriert, die mir halt so am meisten Spaß gemacht haben.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Appell, so dieses natürlich, es ist sehr, sehr hart Arbeit, selbstständig zu sein und man muss auch diese Arbeit reinstecken. Man darf nicht erwarten, dass das so von alleine kommt oder so oder dass das so ein Selbstläufer wird, sondern es ist wirklich harte Arbeit und man darf auch nicht aufgeben zu früh, weil es natürlich auch ein langer Prozess ist. Also du hast jetzt nicht von gestern auf heute 166.000 Instagram-Follower bekommen, sondern das hast du ja auch über lange Zeit aufgebaut mit harter Arbeit, mit viel Publikationen, erst in kleinen Magazinen, dann in größeren und so weiter oder in kleinen Blogs, dann in größeren. Und ich finde, das ist ein guter Appell, dass einem das nochmal so bewusst wird. Und auf der anderen Seite aber auch halt eben dieses, du darfst dich auf keinen Fall verrennen und dann den Gefallen an der Fotografie verlieren, wie du es auch gesagt hast. Oder dieses kreative Arbeiten, das muss auch irgendwo bestehen bleiben und man muss irgendwo versuchen, diese Spaß an der Arbeit auch, dass man sich den nicht selber verdirbt. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Also das ist super wichtig. Und einfach geduldig und beharrlich bei der Sache zu bleiben. Man hat ganz oft am Anfang das Gefühl, dass vieles im Nichts verläuft. Und wenn man trotzdem bei der Sache bleibt, kann man, glaube ich, letztendlich viel, viel, viel erreichen. Es kann frustrierend sein. Das erste Jahr hatte ich gerade mal Freunde und Familienangehörige, die mich gebucht haben. Und dann das nächste Jahr auch, also wirklich wenig. Und das alle 7 Jahre habe ich gebraucht, um wirklich meinen Übersetzerjob ganz zur Seite oder an den Nagel zu hängen. Das ist schon eine lange Zeit. Das muss man erstmal durchhalten, in gewisser Weise.
Was mich interessiert, also das Buch richtet sich ja, um beim Buch zu bleiben noch mal ein bisschen, das Buch richtet sich ja erstmal an Anfänger oder halbe Fortgeschrittene, sage ich jetzt mal. Also es ist relativ viele Basics sind drin, aber es sind auch wichtige Tipps, glaube ich, die auch jemandem weiterhelfen können, der schon länger dabei ist oder der in der Hundefotografie oder generell Haustiere schon relativ viel gemacht hat. Ich glaube, da ist für beide auf jeden Fall was dabei. Du bist jetzt aber, du hast jetzt gerade gesagt, du bist gar nicht mehr in diesem Privatsektor, was Aufträge angeht, sondern du hast, ob jetzt gewollt oder ungewollt, in diese große B2B-Geschichte geschafft. So, wie bist du diesen Schritt angegangen? Hast du das bewusst gemacht oder war das so ein, das kam von alleine und irgendwann hast du beschlossen, du lässt das mit dem Privaten einfach weg? Oder war das wirklich ein Plan, dass du gesagt hast, okay, ich will irgendwann in die Industrie gehen und ich will irgendwann die Fotos von den Hunden, die ich fotografiere, auf irgendwelchen Hundefutterdosen sehen?
Das war durchaus ein Plan in gewisser Weise. Dass das so hinhaut, wusste ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe mich aber immer mehr halt auf solche Firmenbuchungen halt konzentriert. Jetzt ist es so, dass ich jetzt auch nicht so die Riesenstrategie habe, wo man Firmen herbekommt, die einen buchen. Das war halt auch wirklich meine Internetpräsenz und immer zeigen und einige Features und einfach Jahre des immer Präsentseins in gewisser Weise. Also wenn man jetzt irgendwie Hundefotografie oder sowas googelt, da erscheinen dann schon meine Bilder recht schnell, würde ich sagen. Und die Kunden, die ich habe und über die Jahre gewonnen habe, die werden natürlich auch gepampert und die kriegen immer was extra. Und da versuche ich halt immer auch denen so einen Mehrwert zu bieten. Und ja, natürlich hilft auch sowas wie so 160.000 Follower auf Instagram zu haben, dass die Leute aufmerksam auf einen werden. Aber ich verlasse mich da jetzt nicht auf eine Seite. Zum Beispiel, als meine Bilder da viral gingen, da war ich noch gar nicht so aktiv auf Instagram. Und da war es mehr Facebook zum Beispiel. Und auch die Webseite habe ich halt voll und ganz danach ausgerichtet, dass man gleich sieht, die macht kommerzielle und Magazinfotografie. Und seitdem das also wirklich recht eindeutig ist, kriege ich auch tatsächlich keine Anfragen mehr wirklich zu privaten Buchungen, weil die Leute das an der Webseite schon allein sehen, dass ich nur noch für Firmen zu arbeiten scheine. Und ja, die Firmen selber sehen natürlich dann auch gleich, ah, guck mal hier, die arbeitet für Firmen und macht Werbefotografie. Also wirklich, das habe ich über die Jahre auch so langsam aufgebaut und versucht, mich so darzustellen.
Wie machst du das mit den Modellen, sage ich jetzt mal? Also wo kriegst du deine die Hunde her, die du dafür fotografierst? Hast du da irgendwie ein großes Netzwerk oder kommen Leute zu dir und bieten dir das an, dass man die Hunde dann fotografieren oder dass du die Hunde dann fotografierst für den Zweck?
Genau, also wenn mich Leute früher gebucht haben, dann habe ich, wenn das Shooting super lief und wenn ich dachte, jo, kann man mal fragen, da habe ich dann so angefangen mal zu fragen, ja, wie wäre es, wenn ich die Bilder in mein Bildarchiv aufnehme? Und dann haben die Leute was extra obendrauf bekommen. Also dann konnte ich die Bilder dann halt auch verkaufen. So fing mein Bildarchiv an. Und dann habe ich angefangen, Hunde nur für dieses Bildarchiv zu fotografieren, so auf TFP-Basis, wenn du so willst. Bloß eben mit Tieren. Die Leute freuen sich über umsonst Fotos von ihren Hunden und ich habe neue Bilder für mein Bildarchiv. Und für große kommerzielle Aufträge, da kann man dann halt auch mal Hunde buchen, auch mit Trainer. Ja, und ich habe natürlich auch meine drei eigenen Hunde, die für vieles super gerne herhalten, weil sie es lieben. Aber letztendlich kenne ich halt hier auch viele, viele Leute mit Hunden und lade auch gerne mal Modelle ein, die ich schon in der Vergangenheit vor der Kamera hatte. So lernt man die dann so nach und nach kennen. Und die freuen sich dann hier schon, wenn sie hier reinkommen, weil sie wissen, hier gibt es Leckerlis für einfach nur niedlich aussehen. Und ja, so lernt man Hunde kennen und die Modelle und kann nach und nach dann nochmal wieder neue Bilder machen. Das macht ziemlich Spaß.
Sehr interessant. Wenn ich jetzt als, also ich habe jetzt mit der Hundefotografie, habe ich jetzt so gar nichts am Hut, also so wirklich nichts. Was ich mich frage, wenn ich mir ja sowas angucke oder wenn ich so Bilder auf irgendwelchen, ne, auf irgendwelchen Produkten zum Beispiel sehe oder so, dann stelle ich mir immer die große Frage so, inwiefern oder wie schafft man das, dass man gute Fotos rauskriegt, die ja auch dann dementsprechend oft mal ein bisschen Zeit brauchen oder, ne? Ich stelle mir das so ein bisschen schwierig vor mit so einem Hund, also wie lange kann man mit so einem Hund shooten? Also wie hält man das ein, dass der Hund da Spaß dran hat oder dass man auf der anderen Seite auch nicht irgendwie unwissend den Hund dann irgendwie ja nicht quält, aber halt so ein bisschen überstrapaziert? Also wie hält man das so ein bisschen ein oder wie kann man da, was muss man, wo muss man darauf achten besonders?
Also zum einen ist es wichtig, dass man erstmal schaut, ist der Hund zum Beispiel fürs Studio tatsächlich geeignet. Die meisten Hunde finden es überhaupt nicht schlimm. Und auch das Blitzlicht ist jetzt nicht so dramatisch. Das finden also die meisten Hunde blinzeln noch nicht mal. Aber ganz ab und zu hat man natürlich einen sehr schüchternen Hund. Das muss man einfach lernen zu sehen, ob der das so richtig prickelnd findet. Manche Hunde sind dann eher so Modelle für draußen. zum Beispiel einen eingezäunten Garten, wo sie dann halt rumlaufen können und so mehr machen können, was sie wollen. Und hier im Studio und auch draußen, ist egal, sorge ich immer dafür, dass sie Spaß haben. Und ich belohne die natürlich mit Leckerlis und mit Spiel. Und ich sage ihnen, wie großartig sie sind. Meine Hunde denken hier schon, sie sind die Größten der Stadt, weil sie verpampert werden bis zum Anschlag. Also mit Hundeerziehung hat so ein Shooting bei mir dann nichts zu tun. Die kriegen wirklich viel, viel, viel Spaß und Belohnung. Und mir sind eigentlich häufig die aufgeregteren Hunde, also so junge, so Jungspunds, die das noch total spannend finden, fast lieber als so ein ganz stoisch schauender, ruhiger Senior, der alles schon gesehen und gehört hat, weil den zum Senior ist dann vielleicht manchmal schwieriger, einen interessanter Gesichtsausdruck zu entlocken. Und so ein Jungspund, der hier aufgeregt ist und das alles total spannend findet, den kann man dann halt auf so einer Plattform da amüsieren mit Leckerlis. Und dann, ja, dann kriegt man tolle Gesichter und einen Hund, der interessiert schaut. Und ja, also ich habe es super selten, dass ein Hund das tatsächlich vielleicht gruselig finden könnte. Im Studio ist es so, dass wenn ein Hund es gruselig findet, es oftmals eher das Geräusch ist. Also stelle ich auch da meinen Blitz jetzt nicht auf volle Power, dass der da so wuppt oder so. Und ich stelle die Piepsgeräusche ab, weil die manchen Hund vielleicht ein bisschen verwirren könnten. Und ich, also die Male, wo ich sagen musste, okay, das klappt mit dem Hund hier nicht, also die kann man an einer Hand abzählen und mit unter all den Hunderten von Hunden, die ich fotografiert habe. Mhm. Weil ich also wirklich von Anfang an versuche hinzubekommen, dass der Hund sich wohlfühlt, sich erstmal alles angucken kann, rumschnüffeln kann und dann halt ja Spaß und Belohnung bekommt.
Mhm. Also für den Anfang, also ich glaube, das ist ja, wie gesagt, das Buch richtet sich ja eher an Anfänger. Was würdest du so, gerade am Anfang hat man ja nicht unbedingt ein großes Studio zur Verfügung mit viel Equipment und so weiter. Was sind so deine Tipps für den Anfang? Wie fängt man in dem Bereich an, ohne viel technisches Know-how und vor allen Dingen halt auch ohne viel Equipment?
Genau, also draußen fotografieren und genau auf die Bedingungen achten, wenn man jetzt noch nicht so die lichtstärkste Ausrüstung hat, dass man halt einfach auch ein bisschen aufs Licht achtet und dass es hell genug ist, weil Hunde sich nun mal auch schnell bewegen können und unsere Belichtungszeiten unterscheiden sich halt auch so ein bisschen wie von denen, die man halt für menschliche Porträts gebrauchen kann, weil so ein Hund hält halt oftmals nicht still und wenn du jetzt einen sehr energiegeladenen Hund hast, dann kommst du da nicht weit mit deiner Handykamera zum Beispiel, aber dass man da halt einfach lernt, aufs Licht zu achten, auf die Situation zu achten und dass man ja auch vielleicht lernt, den Hund ein bisschen zu lesen und zu deuten und darauf achtet, was macht dieser Hund gerne von sich aus und wie kann ich vorbereitet sein, dass ich diese Situation einfange. Und da lernt man im Buch zum Beispiel viel über das Licht und Situationen mit dem Hund im Innenraum und außen und das ganz ohne irgendwelche zusätzliche Beleuchtung. Klar gehe ich auch auf Studio ein, aber hauptsächlich ist es wirklich Alltagssituationen zum Beispiel festzuhalten, scharf und gut belichtet und ja, mit jedem Hund und auch alleine, ohne Assistent. Da gibt es dann auch so ein paar Tipps und Tricks, wie man halt lernen kann, dass man seinen Hund einfach so ein bisschen mehr vorausahnen kann in gewisser Weise.
Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall im Buch für jeden so ein bisschen was dabei. Du hast ja wirklich auch alle die Punkte, die du gerade genannt hast, sind ja im Buch nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt und gerade auch so dieses Thema alleine, ohne Assistent und so weiter. Also das sind ja große Bereiche, da gibt es ja sehr viele, ja, mehr oder weniger so Insider-Tipps, auf die man jetzt so gar nicht kommt, sondern die muss man irgendwie aus Erfahrung oder ne, von Erfahrung lernen. Und die Erfahrung teilst du sehr gut, finde ich, in dem Buch. Was mich nochmal ein bisschen interessieren würde, um das Ganze auch wieder so ein bisschen Abwechslung, das Ganze so ja, abwechslungsreich zu halten, nochmal kurz zurück zu diesem ja, Business Side of Things, also dieses ganze Thema, okay, wie kommerzialisiere ich das denn? Und wenn man jetzt an so einen großen Kunden von dir denkt, wie zum Beispiel Pedigree, das ist ein Kunde von dir, richtig? Wie trittst du an die heran oder läuft das am Anfang wirklich über ja, Stock-Plattform oder wie funktioniert das, wenn man da jetzt, ne, wenn du da jetzt irgendwie einen Tipp geben könntest an ja, Anfänger oder ja, Fortgeschrittene, die halt jetzt in den Bereich so ein bisschen reingehen möchten?
Ja, also Tipp ist tatsächlich vielleicht ein bisschen schwierig. Ich hatte halt durchaus über die Jahre sehr viel Aufmerksamkeit für meine Bilder, weil ich viel, viel, viel im Internet gezeigt habe und gemacht und getan. Und wichtig ist vor allen Dingen, dass man seine Webseite klipp und klar auf das ausrichtet, für das man gebucht werden möchte. Und wenn du dann halt Werbefotograf sein möchtest und für Firmen arbeiten möchtest, dann lässt du die Hochzeiten weg und ja, oder die Landschaften oder sowas. Ich sehe viel das halt, und das habe ich früher auch gemacht. Ich hatte alles auf meiner Webseite. Ich finde Fotografie in allen Facetten klasse und könnte den ganzen Tag alles Mögliche fotografieren. Aber da sollte man wirklich nur das zeigen, was man gerne fotografieren möchte beruflich. Und ich selber bin jetzt zum Beispiel auf der Fotokina mal unterwegs gewesen, habe mir halt eine Sammlungen zurechtgelegt von meinen Erfolgen, die ich so verbuchen konnte, und habe mich dann mal bei Firmen hier und da vorgestellt. Das waren dann halt mehr so Fotografiefirmen, und ich hatte halt Fujifilm so ins Herz geschlossen und habe da mit deren Kameras so ein paar Erfolge gefeiert. Und dann bin ich zu Fujifilm gegangen und habe gesagt: Schaut mal hier, das habe ich mit euren Kameras so erreicht. Und klar kann es passieren, dass man da keine Resonanz bekommt oder sowas, aber letztendlich hat mich dann tatsächlich Fujifilm als X-Fotograf aufgenommen. Und ja, da war ich natürlich sehr, sehr froh und stolz und musste über meinen Schatten springen, mich da so vorzustellen, aber ja, hat hingehauen. Und ja, also man muss einfach präsent sein, sich auch mal bei Firmen und realen Personen vorstellen und nicht immer nur zu Hause vergraben. Und denken, irgendwann wird schon jemand zu mir kommen, das ist schwierig. So läuft es leider nicht unbedingt so. Ja, es gibt auch so durchaus Seiten, wo man halt sich als professioneller Fotograf, als Werbefotograf präsentieren kann. Sowas wie Production Paradise zum Beispiel. Das ist vielleicht mal eine Idee wert, kostet viel Geld. Kann jetzt auch nicht unbedingt so sagen, was das bringt, aber das habe ich durchaus auch mal gemacht. Und da gibt es bestimmt noch andere, aber da weiß ich jetzt leider keine Namen zu nennen. Also, dass man einfach da auch aktiv ist, wo mehr die Werbefotografie zu sehen ist. Also, wenn man die Werbung machen will und Kunden, Firmenkunden haben möchte.
Ja. Wie ist das mit dem ganzen Thema Social Media? Hast du da von Anfang an mit gearbeitet, bewusst oder ist das dann irgendwie, war das so ein Selbstläufer oder hast du da irgendwie so ein, ja, fast schon eine Strategie, wie du auf Instagram mehr Leute erreichen konntest, um zu dem Punkt jetzt zu kommen, wo du einen blauen Haken hast?
Genau, also ganz zu Anfang habe ich eigentlich die Bilder zumeist auf meinem Blog und auf Facebook gezeigt. Und da wuchs mein Facebook-Account durchaus. Und damals, als die Bilder viral gingen, da habe ich dann wirklich also auch gesehen, wie mein Facebook-Account explodierte, mehr oder weniger. Jetzt ist mir Instagram wichtiger. Das habe ich damals noch nicht angegeben. Sonst wäre das sicherlich noch mal sehr viel größer. Und dieser Instagram-Account jetzt ist so wirklich durch Akribie entstanden. Ich poste regelmäßig, und seitdem ich regelmäßig poste, ist es wirklich zu sehen, dass die Zahlen da steigen. Und es hilft auch durchaus, mehr Bilder pro Post zu posten. Oh Gott. Und nicht nur eins. Da sehe ich einen krassen Unterschied in den Zahlen. Und wenn ich jetzt 10 Bilder poste in einem Post, dann kriege ich da schon sehr viel mehr Engagement, wie man so schön sagt.
Das ist ein guter Tipp, weil
Ja.
das liegt daran, dass wenn man die Instagram-App öffnet als Nutzer und dann sieht man jetzt von dir ein Bild, also so eine Galerie, wo du mehrere Bilder in einem Post, ne, zeigst, und ich als Nutzer like das Bild nicht oder interagiere mit dem Bild nicht. Wenn ich das nächste Mal Instagram öffne, dann wird mir das Bild wieder oben angezeigt, nur halt das nächste aus der Galerie. Das heißt, das ist ein guter Tipp für alle Leute, die gerade so ein bisschen versuchen, auf Instagram mehr, ja, schon vielleicht ein paar Follower haben, aber mehr Engagement, ne, bekommen möchten. Das ist vielleicht ein ganz guter Tipp an der Stelle, weil das ist halt so ein Ding, das der Algorithmus macht, indem er die Leute dazu quasi schon auffordert, mit dem Bild zu interagieren, wenn da mehrere Bilder drin sind, damit man halt, ne, bekommt man das immer wieder angezeigt. Das vielleicht so als kleiner Einschub. Das ist ganz interessant, glaube ich.
Genau. Und also manchmal ist es natürlich schwierig, immer so 10 Bilder zusammenzutragen, und man hat dann auch mal das Gefühl, dass man sich wiederholt und vielleicht die Leute langweilen könnte. Aber meine Erfahrung ist da, dass man nicht so schnell die Leute langweilen kann. Ich habe ja nun auch durch Corona lange Zeit jetzt keine vielen neuen Hunde mehr fotografiert, sondern musste auch viel meine alten Bilder zeigen. Und irgendwann habe ich gedacht, oh Mann, das ist doch irgendwann langweilig. Jetzt habe ich durchaus viel, viel Bilder. So ist es nicht. Aber die Leute freuen sich durchaus auch über Dinge, die sie wiedererkennen, weil sie es vielleicht schon mal gesehen haben. Mhm. Und die freuen sich, und es kommen neue Leute dazu, die Bilder einfach halt noch nicht kennen. Und also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da langweile. Das klappt schon ganz gut. Man kann sich einfach auch wiederholen. Und Wiederholung ist auch in gewisser Weise wichtig, wie ich finde, weil diese Spezialisierung, die ich dann irgendwann hatte auf Hunde im Studio, erst wenn man schon denkt, oh Gott, du musst die Leute doch irgendwann langweilen damit, dann fangen sie gerade mal erst an zu realisieren, dass du derjenige bist, der diese Fotos macht. Und dann bist du irgendwann bekannt für genau diese Fotos, und im Idealfall kommen die Kunden dann exakt zu dir, weil du der Erste bist, der ihnen einfällt bei solchen Fotos, wenn sie solche haben möchten. Und dann sind natürlich auch die Möglichkeiten endlos, sich da in irgendeiner Weise zu spezialisieren. Man denkt natürlich manchmal, es wurde alles schon fotografiert, und ja, aber nicht auf deine ganz spezielle Art und nicht deine ganz spezielle Nische, die du vielleicht irgendwie mit der Zeit einfach ausfindig machen kannst, durch Fotografieren, Ausprobieren und so weiter.
Ja. Ist Video eigentlich ein Thema für dich? Also gibt's irgendwie, gab es schon einen kommerziellen Kunden oder so, der auf dich zugekommen ist und gesagt hat, hey, wir bräuchten jetzt hier ein Video von irgendwie einem Hund oder so?
Ja, ich habe schon Videos gemacht, zum Beispiel für Fujifilm und auch für Privatkunden tatsächlich. Die freuen sich nämlich auch über bewegte Bilder sehr. Und das war ganz lustig, so fing das eigentlich an, dass ich halt für zum Beispiel, der erste Auftrag war irgendwann mal für eine Katzenbesitzerin, Videos regelmäßig von ihrer Katze zu machen. Und da musste ich mich dann reinfuchsen, das ist jetzt schon ein bisschen her, und da hat mir das dann auch Spaß gemacht. Bisher ist es noch hauptsächlich auf jeden Fall Fotos, aber Videos habe ich auch schon einige gemacht, ja.
Ja gut, ja, das ist ja auch, mittlerweile, es wird ja auch immer besser, oder was heißt immer besser, aber wenn man die meisten Kameras, mit denen man jetzt so die gängigen Fotokameras, sage ich mal, die es jetzt auf dem Markt so gibt, ohne hier bestimmte Namen zu nennen, aber die meisten von denen können ja auch irgendwo ganz gut Videos, ja, oder mit denen kann man ganz gut Videos drehen auch, und ich glaube, das ist auch ein unterschätztes Thema. Also so, ja, Leute, nutzt die Videofunktion eurer Kamera auch mal, weil das nochmal einen ganz anderen, eine ganz andere Möglichkeit gibt, eine andere Perspektive zu finden oder anders zu arbeiten. Und in der grundlegenden Sache ist es sehr ähnlich zu Foto, aber es gibt dann halt so ein paar Kniffe, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber so ganz generell würde ich sagen, es ist immer eine gute Empfehlung, auch mal, selbst wenn man das damit irgendwie kein Ziel hat oder so, trotzdem einfach mal auszuprobieren, was passiert denn, wenn ich jetzt mal den Hund filme oder so, weil man dann vielleicht andere Perspektiven kennenlernt, die man vielleicht auch in der Fotografie umsetzen würde.
Ja, da pflichte ich bei.
Wie ist das bei dir? Du arbeitest mit Fuji, du bist offizielle Fuji-Fotografin. Mit was für einer Fuji arbeitest du momentan?
Die X-T3.
Ah, sehr gut. Ich sogar auch. Du hast aber nicht geupgradet auf die X-T4. Warum nicht? Hat es dir gereicht, was die X-T3 konnte? Oder war dir das Upgrade, gerade vom Autofokus her, ist die ja deutlich verbessert worden? Brauchtest du das einfach nicht, oder?
Also ich bin sehr zufrieden mit meiner X-T3, und meine Kameras werden auch durchaus benutzt, bis sie vielleicht mal irgendwann auseinanderfallen, glaube ich. Ich versuche auch alles immer so einfach wie möglich zu halten, und jetzt nicht mir gleich das neueste Equipment zu kaufen. Ich bin zwar offizieller Fujifilm X-Fotograf, aber das heißt nicht, dass ich gleich die neueste Kamera von Fujifilm zugeschickt bekommen würde. Und dann müsste ich sie mir auch kaufen. Und da ist meine X-T3, also ist wunderbar, reicht mir.
Also auch da ist es halt so ein Thema von wegen, so Equipment ist nicht alles und genau. Man sollte sich vielleicht eher, also bevor man sich um eine neue Kamera kümmert und sich überlegt, ob welche neue Kamera man sich denn kaufen könnte, sollte man sich vielleicht eher überlegen, wie kann ich mit meiner jetzigen Kamera bessere Fotos machen oder was kann ich an meinen Fotografie-Skills oder was, Skills ist vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber wie kann ich mein Können, mein Wissen erweitern, um mit dem, was ich habe, bessere Ergebnisse zu erzielen.
Ja, genau. Ich habe ganz zu Anfang zum Beispiel mit, also was heißt ganz zu Anfang, auch schon in den ersten Jahren, die ich halt ein Gewerbe hatte, mit Canon fotografiert und Canon 5D Mark III. Und die konnte natürlich auch alles, aber die war mir einfach zu schwer, um sie mit rumzuschleppen. Und dann habe ich geguckt, was kannst du dir immer in die Tasche stecken. Und dann habe ich mir eine kleine Kompaktkamera damals von Fujifilm geholt. Das war aber wirklich nur so die X20, was ja jetzt nicht so das für Profis ausgerichtet ist, sondern halt eine kleine Kompaktkamera. Und die kann halt jetzt nicht unbedingt den Hintergrund so freistellen, wie das meine 5D Mark III da konnte. Und dann musste ich kreativer sein, um da Bilder rauszubekommen, die mir gefielen. Und das waren dann tatsächlich die Bilder, die viel Anklang gefunden haben. Und die ich auch heute noch verkaufe und die heute noch gefeatured werden. Und das war dann auch so mein Einstieg in das Fujifilm-System, weil ich einfach was Kleineres mit haben wollte. Die fette Spiegelreflex, die habe ich einfach nicht mehr mitnehmen wollen. Und jetzt die X-T3, okay, da habe ich dann auch einen Batteriegriff dran und ist jetzt auch nicht mehr so klein wie die kleine Kompakte von damals. Aber ich habe ja die ganze Zeit irgendwas anderes in der Hand, zum Beispiel ein Leckerli oder einen Ball oder eine Tröte. Und dann bin ich froh, wenn das halt schön, ja, nicht so schwer ist. Und also insofern versuche ich alles schön einfach zu halten irgendwie. Und teilweise muss man da einfach kreativer sein. Und ja, also das Neueste kaufen und dann hoffen, dass die Bilder besser werden, daran glaube ich so gar nicht.
Ich finde, das ist ein sehr guter Appell, um das ganze Thema ein bisschen abzuschließen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den sich viele Beginner noch irgendwie, ja, das muss einem irgendwie klar werden, dass das Equipment nicht alles ist. Und ich glaube, das ist ein guter Appell für den Schluss sozusagen. Ich würde dir noch einmal, du darfst gerne noch einmal kurz sagen, wo man dich überall findet und vor allen Dingen auch, dein Buch ist ja nicht alles, was du machst. Du bietest ja auch Workshops an, die nicht in geschriebener Form sind, oder?
Genau, also für die Fujifilm School hier in Deutschland biete ich Workshops an. Da sind auch einige Termine dieses Jahr schon auf der Webseite der Fujifilm School zu sehen. Ich hoffe, dass es stattfindet. Und dann, ja, mein Instagram-Account heißt Wieselblitz, aber man findet mich durchaus auch über Elke Vogelsang irgendwie. Und ja, Facebook bin ich auch als Elke Vogelsang unterwegs. Und das sind so meine Hauptwebseiten, inklusive meiner Webseite elkevogelsang.com.
Ja, vielen Dank.
Ja, prima. Vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, immer gerne. Ich hoffe, ihr konntet einige wertvolle Tipps herausziehen. Unten in der Folgenbeschreibung sind nochmal alle Links zu ihren Social-Media-Kanälen sowie zu ihrer Webseite. Schaut da gerne mal vorbei. Und natürlich, das Buch ist auch nochmal unten verlinkt für alle Einsteiger-Fotografen, die irgendwie in den Bereich Tierfotografie reingehen möchten, vor allen Dingen Haustierfotografie. Da sind auf jeden Fall ein paar wertvolle Tipps dabei, deswegen schaut da gerne mal rein. Lasst uns gerne Feedback da über Social Media, über Instagram etc., wie ihr die Folge fandet und ob ihr solche Interviewfolgen öfter haben wollt. Wir sehen uns in der nächsten Folge.